Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du nicht nur in Zion eingezogen bist, sondern auch in unsere Herzen. Und du machst sie weit heute Abend, dass du Raum gewinnst in uns, damit du in uns werden kannst. Herr, damit wir heute Abend etwas mehr werden von dem, was du mit uns vorhast. Dazu segne den Dienst unseres Bruders. Dazu gib uns Weisheit, hineinzuschauen in dein Wort. Und dazu gib uns Gnade, dein Wort aufzunehmen. Herr, wir danken dir, dass du das, was du tun willst, in uns tun wirst. Amen.
Amen.
Die Sprüche, Kapitel 1. Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel, um Weisheit und Unterweisung zu kennen, um Worte des Verstandes zu verstehen, um zu empfangen einsichtsvolle Unterweisung, Gerechtigkeit und Recht und Geradheit, um einfältigen, unerfahrenen, unverständigen, um einfältigen Klugheit zu geben, dem Jüngling Erkenntnis und Besonnenheit. Wie wäre das fein, wenn unsere Jünglinge heute Besonnenheit besäßen? Der Weise wird hören und an Kenntnis zunehmen. Und der Verständige wird sich weisen Rat erwerben, um einen Spruch zu verstehen und verschlungene Rede, Worte der Weisen und ihre Rätsel. Gibt es solche Dinge in unserer Bibel? Da wimmelt es davon. Aha. Und dazu sind die Sprüche Salomos gegeben, um die verschlungenen Reden, die Worte der Weisen und ihre Rätsel zu verstehen. Ich vergleiche das gern so. Jeder Spruch Salomos gleicht einem kleinen, unscheinbaren Tresorschlüssel. Wenn ich den Schlüssel besitze, damit umgehen kann, dann kann ich mit Leichtigkeit Riesenschatzkammern aufschließen, nicht? Schwere Tresortüren mit Leichtigkeit öffnen und der ganze Reichtum in der Schatzkammer steht mir zur Verfügung. Ist das schön? Und wie wir heute ja bequemerweise solche kleinen Schlüsselchen oder ja, Tresorschlüsselchen gern sehen, dass man sie sowohl so reinstecken kann, als auch umgekehrt, nicht, dass man nicht lange suchen muss, geht so oder so, ne? Also, dass zwei Seiten passen. Und so besteht fast jeder Spruch Salomos aus zwei Teilen. Zum Beispiel einer, das Beispiel, auch Unkenntnis der Seele ist nicht gut. Und jetzt kommt der zweite Teil in einem Atemzug. Und wer mit den Füßen hastig ist, tritt fehl. Ja, was hat jetzt das erste mit dem zweiten überhaupt zu tun? So habe ich gedacht, als mir dieses Wort einmal lebendig vor die Augen getreten ist. Erstens, erste Hälfte des Satzes. Auch Unkenntnis der Seele ist nicht gut. Ich frage schnell, wie viele Gotteskinder sind in göttlicher Kenntnis dessen, was eine Seele wert ist? und darstellt. Kaum eine Ahnung. Kaum eine Ahnung. Und das, sagt Salomo, ist nicht gut. Also was wäre gut? Wenn wir in Kenntnis des Wunderdinges einer einzigen Seele wären. Wo können wir das lernen? Diese Kenntnis? Nur aus dem Worte Gottes. Ganz wunderbar. Es bestehen zwei Kassetten. Ich bin nicht der, der Propaganda macht. Zwei Kassetten, überschrieben die Seele. Ja. Kann man dann auch bestellen, wer Interesse hat. Ja. Wäre gut. Ich habe auch kürzlich die zwei Kassetten, die Seele, einem Psychiater geschenkt. Ja, ich sage, wenn die Herren Psychiater wüssten, was da in unserer Bibel, da ist da die Quelle ist, des Verständnisses, der Geheimnisse einer Seele. Nun, Unkenntnis der Seele ist nicht gut, das verstehen wir. Und das Zweite verstehen wir auch, und wer mit den Füßen hastig ist, tritt fehl. Nicht? Da bin ich Spezialist nämlich, nicht? Obwohl ich das so verkündige. Ja. Mal gerade mal da draußen, es war gerade Winter wie jetzt, alles gefroren und Glatteis und schlittrig. Mein Wagen steht da unten und ich will wegfahren. Gut, ich komme an den Wagen. Ich merke, ich habe auf der anderen Seite noch was zu tun und rasch um den Wagen herum und schon liege ich buchstäblich auf der Nase. Aber so, dass da geblutet hat und weiß wie nicht. Und dann hat eine Schwester hier, mir hat dann da so eine, es war gerade Faschingszeit, so eine Nase aufgesetzt. Ist so. Also, ja, also, da hat erst, wer mit den Füßen hastig ist, tritt fehl, buchstäblich. Aber jetzt, wie ich dachte, was hat das miteinander zu tun? Begab es sich, gerade dass ich zu Hause, irgendwie war der Radio schon angestellt, jemand. Er hatte mich überlegen, was haben die zwei Teile da miteinander zu tun? Vortrag eines Psychiaters. Ich kann am Gang eines Menschen, auch wenn ich ihn von hinten von mir wegschreiten sehe, seinen Seelenzustand ablesen. Da hatte ich die Quittung, die Antwort. Bitte schon. Aha. Und jetzt aber geistlicherweise, wer mit den Füßen hastig ist, das heißt der ganze Wandel eines Menschen Gottes, der müsste Schritt für Schritt in Ruhe und Sicherheit getan werden, nicht? Denn wenn das so hastig geht, dann ist er schon nervös, nicht? Und wenn es so hastig geht, dann können wir auch wie fehl treten. Nicht nur mit den Füßen, sondern in unserem Wandel überhaupt. Ne? Und dann heißt das, dann ist unsere Seele nicht in Ordnung mit der Seele Jesu. Ne? Ja. Also das ein Beispiel, ne? Das ist ein Schlüssel mit zwei Seiten. Ne? Passt beides. Ne? Ergänzt eines das andere. So. Wir haben jetzt gelesen bis zu Vers 7 und den lesen wir noch. Die Furcht Jehovas ist der Erkenntnisanfang. Die Furcht Jehovas ist der Erkenntnisanfang. Da beginnt es. Die Narren verachten Weisheit und Unterweisung. Machen wir einen Sprung zu einem Wort in Kapitel 9, Vers 10. Kapitel 9, Vers 10. Die Furcht Jehovas ist der Weisheit Anfang. Jetzt sind wir gleich weit wie vorhin. Nur dort heißt der Erkenntnis Anfang. Und, jetzt kommt die zweite Seite, und die Erkenntnis des Allerheiligsten erst, so steht es im Hebräischen, ist Verstand. Aha. Weisheit und Verstand sind Begriffe in dieser Welt. Es gibt aber eine Weisheit dieser Welt und einen Verstand in dieser Welt. Beide lehnen Gott als solche glatt vollständig ab, indem er sagt, ich habe die Weisheit der Weisen zunichte gemacht und den Verstand der Verständigen abgelehnt. Und die Erkenntnis des Allerheiligsten. Die Elberfelder haben sich die Mühe gegeben, die Anmerkung zu machen, nämlich B, eigentlich Erkenntnis des Allerheiligsten. Erst ist Verstand. Unser Gott kann erst dann Weisheit und Verstand bei uns als solche anerkennen, wenn wir damit in seine allerheiligste Gegenwart treten können, in dieses sonst unzugängliche Licht. Und wenn dann unsere Weisheit dort Bestand hat, dann ist es Weisheit Gottes. Der Baumeister im Alten Testament heißt Salomo, bei dem sind wir jetzt in der Schule. Und der Baumeister im Neuen Testament, sogar beides Architekten, ist Paulus. Und beide sind insofern gleicher Meinung. Paulus, er schreibt ja, ich habe als weiser Architekt den Grund gelegt. Einen anderen Grund kann niemand legen, das heißt im Griechischen Architekt. Und als solcher schreibt er, bezeugt er, so sich jemand unter euch Gläubigen dünkt, weise zu sein, der werde zuerst mal ein Tor, damit er überhaupt Hoffnung habe, weise werden zu können. Wer lässt sich das heute sagen und gefallen und richtet sich danach? Niemand. Nur höchstens wir Dummen, nicht? Salomo ist gleicher Meinung. Er sagt, siehst du einen Mann, der weise ist in seinen eigenen Augen? Für einen Toren ist mehr Hoffnung als für ihn. Die beiden Baumeister sind sich also gleicher Meinung in der Hinsicht. Lassen wir uns das sagen und richten uns danach ein. Dann erst sind wir fähig, allem glauben zu können, was geschrieben steht. Bis auf den Buchstaben. Allerdings in den Grundsprachen, in Hebräisch und Griechisch. Und dann dämmert's. Und dann wird's Licht, was wir gestern Abend das Thema hatten. Dann können wir erleben, was es heißt, in deinem Lichte des Wortes sehen wir das Licht. Erkennen wir überall unseren Herrn Christus, der ja gesagt hat, die Schrift ist es, die von mir zeugt, bitte. Und dass gerade die dunkelsten Angelegenheiten und Stellen im Alten Testament die wunderbarsten verborgenen Offenbarungspartien sind im Wort Gottes. Offenbarung der Herrlichkeit Jesu Christi. Ja. Jetzt schlagen wir nicht einen Spruch Salomos auf, sondern hören mal den Salomo als Prediger. Und der sagt in Kapitel 7, in Vers 12, Prediger 7, Vers 12, ich übersetze jetzt direkt aus dem Hebräischen, damit unsere Verlegenheit möglichst groß wird. Da steht, im Schatten die Weisheit. Wir begreifen die Übersetzer, dass sie da Schwierigkeit hatten, das jetzt ins Deutsche zu übertragen. einfach im Schatten die Weisheit. Na, was machen wir jetzt damit? So, jetzt kapitulieren wir mal und sagen, Herr, so steht geschrieben in deinem Wort. Und ich verstehe das nicht. Ich kann nichts damit machen. Das ist für mich jetzt allerdings eine ganz kurze, verschlungene Rede. Ein Wort deiner Weisheit und deiner Rätsel. Im Schatten die Weisheit. In deinem Lichte sehen wir das Licht. Hat Schatten mit Licht etwas zu tun? Langsam mit der Antwort. Aha. Wenn ich einen Schatten sehe, dann weiß ich noch von drei übrigen Dingen, die existieren. Erstens muss eine Projektionsfläche da sein, damit der Schatten aufgefangen werden kann. Zweitens muss man, also die Reihenfolge stimmt jetzt nicht ganz, aber die drei Dinge nenne ich jetzt. Zweitens muss ein Körper da sein, der den Schatten wirft. Und jetzt kommt vielleicht das erste Voraussetzung. Es muss ein Licht da sein, in dem der Körper steht oder geht, damit von seinem Körper ein Schatten geworfen werden kann auf die Projektionsfläche. So, jetzt haben wir beachtet, lehrt euch nicht schon die Natur also. Ne? Das sind die Dinge, die Ordnungen, die Gott uns ganz einfach für jedes Kind verständlich vor die Augen führt. So. Und jetzt? Angenommen, es sei hier ganz dunkel und hier halte ich ein Kerzenlicht. Wirft jetzt das Kerzenlicht von meinem Körper einen ganz klaren Schattenriss auf die Erde?
Nein.
Nein. Warum? Das Licht ist schwach. Wenn ich aber im Licht der Sonne stehe, nicht, gibt es dann einen klaren Umriss und Schatten. Ja. Das heißt, je dunkler und schärfer umrissener ein Schatten ist, umso heller das Licht, in dem der Körper, der den Schatten wirft, steht oder geht. Stimmt's? Jawohl. Aha. Ich darf das Erlebnis schnell erzählen. Viele haben es schon gehört, vielleicht schon zweimal kurz. Wir hatten 7 Kinder, eine befreundete gläubige Familie 6. Wir waren in unserem Garten an einem Sonntagnachmittag und haben mit den Kindern Spiele gemacht. Unter anderem eines so, musste einer ins Haus gehen, die anderen haben geraten, der muss den oder den Gegenstand erraten, indem er einfach indirekt eine Frage stellt. Sehe ich es, ist es aus Holz und so weiter. Dann kam ja aus, ob einer weise sei, weniger oder mehr weise, nicht, wie schnell er dann das gefunden hat. Dann haben die Kinder gesagt, ja, es soll mal ein Papa auch rein, nicht? Nicht nur die Kinder, gut. Mein Freund, der war schon beim Herrn lang, der war Oberingenieur bei Braun-Bovaire in Baden, Schweiz. Da habe ich den Kindern gesagt, als er im Haus war, dem Papa, dem müssen wir ein Rätsel aufgeben, seiner Majestät würdig, nicht? Und ich staune immer wieder neu, wenn ich daran denke, was mir da in den Sinn kam. Da sagte ich, Kinder, weil die Sonne gerade so schön schien, Kinder, der muss seinen eigenen Schatten erraten. Seinen eigenen Schatten. Der Oberingenieur kommt, ist es ein fester Körper? Nein. Ist es flüssig? Nein. Triumphierend, ist es gasförmig? Nein. Was? Ja, gibt's ja nicht. Entweder ist etwas ein fester Körper, physikalisch, oder flüssig oder gasförmig. Was anderes gibt es nicht. Und scheinbar gibt es doch was anderes. Ne? Was gibt es da anderes? Schatten, ein Schatten. Dann habe ich mich gefragt, ja, was ist denn eigentlich das eigenartige Ding, ein Schatten? Was ist denn das? Wie kann man das umschreiben? Da habe ich bis heute nichts Besseres gefunden. Ein Schatten ist im besten Fall eine dunkle Angelegenheit. So, ja, jetzt habt ihr es auch verstanden. Ja, jetzt frage ich aber konsequent. Gibt es im Alten Testament dunkle Angelegenheiten, die da erzählt werden? Ich das wimmelt davon. Das wimmelt davon. Aha. Und jetzt kommt das Wort des Paulus dazu. Alle Dinge im Gesetz und den Propheten. Achtung. Es seien die primitivsten Speisevorschriften des Gesetzes oder die wunderbarsten Festvorschriften Gottes. Alles sind nur Schatten der zukünftigen Heilstaten Gottes und so fort. Der Körper aber, der diese Schatten wirft, ist der des Christus. Wandelt der Körper des Christus in einem Licht, in einem blendenden Licht des Vaters nicht? Ja, dann sind die Schatten, die er wirft, ne? Ganz dunkel, scharf umrissen. Aha. Weil wir ihn in seiner Herrlichkeit nicht sehen können, stellt uns der Heilige Geist unzählige Schattenrisse von der Herrlichkeit seines Leibes, der Glieder seines Leibes zur Verfügung. Und die Glieder seines Leibes sind ja wir. Geht uns das alte Zeug also vielleicht doch etwas an? Nicht nur doch etwas, sondern, ich stelle weiter die Frage, kann an einem Schatten, in Bezug auf den Körper, der den Schatten wirft, stimmen nur zwei Dinge miteinander überein. Erstens, die Umrisse, ne? Und zweitens, die Bewegung. Im Übrigen ist genau das Gegenteil der Fall, hier ganz dunkel, je dunkler, hier je heller, je lichter, je wunderbar, ne? Das heißt jetzt praktisch für uns, jetzt kommt die weitere Frage, kann am Schatten auch nur ein Punkt sein, am Umriss oder in der Bewegung, der am Körper nicht auch vorhanden ist? Wäre das möglich? Das heißt, jeder einzelne Punkt am Schatten, der da festgestellt wird, sagt mir etwas von der Herrlichkeit des Körpers, der den Schatten wirft, bitte. Und der Bewegung. Und der Form. Also, gerade die dunklen Angelegenheiten in unserem Alten Testament hat, also, jetzt sind wir am Schatten. Ne? Wenn jetzt Paulus sagt, alle diese Dinge sind nur ein Schatten von was? Vom Leib des Christus, der die Schatten wirft. Ne? Das sind ja wir. Also geht es uns etwas an. Da kann also in den Schattenrissen des Alten Testamentes kein Buchstabe und kein Jad, haben wir heute früh gehört, ne? Vorhanden sein, der uns nicht etwas von der Herrlichkeit des Leibes des Christus, von unserer zukünftigen Herrlichkeit zu bezeugen hätte. Aha, wahrlich, ich sage euch, kein Jad und kein Pünktchen daneben wird vergehen, bis nicht alles, was darin verborgen ist, erfüllt sein wird, sagt Jesus. Dürfen wir es genau nehmen beim Lesen der Schrift? Machen wir leider nicht. Wenn ich es nicht ganz genau nehme beim Lesen der Schrift, darf ich nicht erwarten, dass Gott mir Geheimnisse offenbart, die darin verborgen sind. Nicht? Jetzt verstehen wir. Im Schatten die Weisheit. Wer ist uns von Gott gemacht zur Weisheit? Christus. Ja. Und seine Schattenrisse finden wir wo? Im Alten Testament. Ausgerechnet bei den dunklen Angelegenheiten im Alten Testament. Ganz wunderbar. Ja, so etwas. Jetzt müssten wir eigentlich Beispiele anführen, wie das zugeht. Aber bitte, im Schatten. In den dunklen Angelegenheiten des Alten Testamentes ist für uns, die wir allem glauben, was geschrieben steht und durch den Heiligen Geist befähigt sind, die Dinge zu sehen und zu verstehen, ist uns die Herrlichkeit Christi aufs Wunderbarste geoffenbart, also zur Verfügung gestellt. Noch einmal, im Schatten der dunklen Angelegenheiten im Alten Testament, ne, ist die Weisheit Gottes, die Person Jesu Christi, verborgen. Ja. Unsere Bibel ist ja im Telegrammstil geschrieben, nicht? im Schatten die Weisheit. Ja, und jetzt gilt für uns, durch den Geist, der diese mathematische Rechnung, nicht? Wir haben ja gelernt, das Wort Gottes ist gleichzeitig die Rechnung Gottes. Nicht? Vom Kostenvoranschlag über das Tagesbuch bis zur letzten Abrechnung. Alles, bis auf den letzten Heller. Muss alles stimmen. Und das ist hier der Fall. Auch in allen Abwandlungen, die wir im Neuen Testament finden, ist alles in bester Ordnung. Nun, jetzt haben wir ein Beispiel beachtet, oder zwei. Unkenntnis der Seele ist nicht gut. Jetzt im Schatzen die Weisheit. Und dürfen wir jetzt merken, wie in solchen Einzelheiten unausforschliche Dinge und Zusammenhänge und Geheimnisse für uns auf einmal erforschbar werden. Bitte? Habe ich mich richtig ausgedrückt oder nicht? Schlagen wir den ersten Korintherbrief auf, dann haben wir die Antwort. Zweites Kapitel. Wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen. Wer von uns ist vollkommen? Auch nicht so zaghaft. Nach dem alten äußeren Menschen das Gegenteil der Fall. Auf dem liegt das Verdammungsurteil des Todes. Hoffnungslos. Sodass Gott die Konsequenz gezogen hat, zum Glück, hat unseren alten Menschen mit Christus gekreuzigt, mit Christus sterben lassen am Kreuz und mit Christus begraben. Wo ist unser alter, gegenwärtiger Mensch, der uns zur Mühe macht, also von Gott aus? Wo ist er? Begraben. So. Wer will Grabschändung treiben? Denn wieder hervorholen, das machen wir stündlich. Und betrachten den, als wäre der noch da. Wo sind wir denn? Wo? Von Gott aus. Droben, wo Christus ist. Wir sind mit ihm gestorben, aber was sind wir auch? Was hat Gott auch noch gemacht? Mit ihm im Grab verwandelt, in der Kraft eines unauflöslichen Lebens, mit ihm durch alle Himmel fahren lassen und mit ihm lebendig gemacht, versetzt in das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. So sind wir da zu Hause. Aber das ist jetzt nur den neuen Menschen möglich, nicht? Und dieser neue Mensch ist vollkommen von Gott als heiliger Gottessame mitten in den Alten hineingelegt. Ja. Ein ganzer neuer Mensch nach Leib, Seele und Geist ist da. Und der ist vollkommen, wie Christus vollkommen ist. Bitte, haben wir schon gedankt für dieses Geschenk, das vollkommene Geschenk. Bitte, lieber Bruder.
Lebt der alte Mensch noch in uns oder nicht?
In uns lebt der neue Mensch und der alte Mensch ist von Gott schon gekreuzigt und gestorben und begraben. Es handelt es sich für uns hier Glaubensgehorsam zu leisten oder Gott Unehre zu machen und immer noch den Alten anzugucken, den Gott schon längst erledigt hat, begraben hat, mit Christus.
Es handelt sich in einer der letzten Nummern vom Mitternachtsruf, da steht der alte Mensch lebt in uns und bleibt in uns leben.
Das ist total falsch. Also die Aussage ist um Mitternacht vollzogen worden. Nicht? Ein dickster Finsternis. Nicht? Denn genau das Gegenteil ist der Fall. Ne? Wer lebt in uns? Durch den Glauben. Christus lebt in uns durch den Glauben. Ein ganzer neuer Gottesmensch ist als Same Gottes mitten in den Alten hineingezeugt worden, und der Alte ist gerade noch recht als Misthaufen. Wenn der ganz vergoren ist und ganz erstorben ist, ist das der beste Mutterboden für den Neuen, nicht? Das heißt, je mehr der Äußere zerfällt, umso mehr wird der Innere zum Wachsen gebracht, erneuert, nicht? Der alte Mensch, den bezeichnet die Schrift als den äußeren Menschen. Den äußeren Menschen, den alten Menschen oder den seelischen Menschen, wo der Geist gefehlt hat, wo die Seele die Herrschaft haben, gehabt hat. So, aber da halten wir uns leider nicht länger. Ich danke aber für den Hinweis, gell, dass wir da gerade gründlich geklärt haben, klären durften. So, zurück zu den Sprüchen. Weisheit und Verstand. Um von Gott als solche anerkannt werden zu können, erst dann, wenn sie im Allerheiligsten, wir denken jetzt an den Tempel Gottes, nicht? Wenn der hohe Priester nach dem Gesetz einmal im Jahr da hineingehen musste oder vielleicht oder durfte oder musste, ne? Unter Lebensgefahr. Wenn er eines versäumt hätte nach der Vorschrift, wäre er tot umgefallen. So. Ja. Und so können wir jetzt vollkommen gemacht in Christo. Also, wir haben gelesen, wir reden aber Weisheit Gottes unter dem Vollkommenen. Das heißt, den Menschen, die in Christo vollkommen gemacht sind, allein durch die Gnade Gottes. Allein durch die Gnade Gottes. Und beachten, was Paulus da in 1. Korinther 2 weiterschreibt. Nicht aber Weisheit dieses Zeitlaufs, dieses Zeitalters, dieses Äons, noch der Fürsten dieses Zeitlaufs, die zunichte werden, sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die Verborgene, welche Gott zuvor bestimmt hat, vor dem Zeitalter und zu unserer Herrlichkeit. Ja, so etwas, stellt euch mal vor. Was Gott vor aller Welt Augen verborgen hat, während alle Zeitalter, hat Gott zu wessen Gunsten verborgen? Für uns, zu unserer Herrlichkeit. Es geht ja jetzt um welche Frage im Moment. Ich wagte ja zu sagen, dass es uns gegeben ist, die verborgensten Geheimnisse Gottes geoffenbart zu bekommen. Habe ich gefragt, habe ich richtig gesagt oder falsch? Wir lesen weiter. Vor dem Zeitalter zu unserer Herrlichkeit, welche keiner von den Fürsten dieses Zeitlaufs, sowohl irdischer Fürsten als unsichtbarer Engelfürsten, um die geht es ja hier eigentlich, erkannt hat. Denn wenn sie nämlich diese verborgene Weisheit erkannt hätten, dann hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Die Stelle, habe ich immer wieder festgestellt, habe ich und alle Gläubigen falsch gelesen. Da wird gelesen, wenn sie den Herrn Jesus von Nazareth als Sohn Gottes erkannt hätten, dann hätten sie als das, was er ist, dann hätten sie ihn nicht gekreuzigt. Im Gegenteil, genau weil sie wussten, wer er ist, haben sie ihn gekreuzigt. Aber was haben sie nicht, was war ihnen verborgen? Die verborgene Weisheit Gottes, die was gemacht hat, die hat den einzigen Erben Gottes, nicht? Den Sohn, den einzigen, hat er in ihre Gewalt ausgeliefert, sodass sie mit ihm machen konnten, was sie wollten, ihn hassten. Denn sie sagten, das ist der einzige Erbe, lasst ihn umbringen, dann fällt das Erbe an uns, steht so geschrieben. Aha. Haben sie ihn erkannt? Sehr gut. Aber was haben sie nicht erkannt? Dass der Herr des Weinbergs seinen Sohn in ihre Hände überliefert hat. In der Überlegenheit seiner Weisheit, wir haben ja gestern gelernt was, Das Licht muss der Finsternis weisen. Ne? Nach dem Tag kommt wieder Nacht. Aber die Weisheit wird nie von der Bosheit überwältigt, sondern immer wird die Bosheit von der Weisheit bloßgestellt, ja, zur Torheit gemacht. Und so lesen wir jetzt noch weiter. Vers 9. Sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat, wem? Sehr einfach. Denen, die ihn lieben. Haben wir den Herrn Jesus ein wenig lieb? Mindestens ein wenig, ja, gut. Genügt, dann haben wir hier die Verheißung, das, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, in keines Menschen Herz gekommen ist, hat Gott uns bereitet, die wir ihn lieben. So, wie geht's weiter? Uns aber hat Gott es geoffenbart durch Geist. Denn der Geist, der uns gegeben ist, erforscht wie viele Dinge? Alle Dinge, sogar die Tiefen der Gottheit. Oh. Ist also richtig, wenn ich warte zu sagen, uns ist es gegeben, diese verborgensten Geheimnisse Gottes kennenlernen zu dürfen, geoffenbart zu bekommen, als Besitz ergreifen zu können und damit haushalten zu können. So. Was steht denn hier? Dafür halte man uns als Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes, nicht? Ist in Ordnung? In Ordnung. Zurück zu den Sprüchen. Wie weit sind wir jetzt schon gekommen in den Sprüchen Salomos? Noch nicht einmal die ersten drei Verse. Jetzt können wir merken, was wir alles noch zu gut haben. An Erkenntnis und Verständnis und Weisheit. Und immer wieder, was für mich als Jüngling im Glauben mutmachend war, das eine Wort des Paulus an Timotheus, das war auch sein jüngster Mitarbeiter. Beachte, was ich dir sage, denn der Herr wird dir Verständnis geben in allen Dingen. Habe ich den Herrn beim Wort genommen. Der Herr wird dir Verständnis geben in allen Dingen. Und zwar so genau und so vollkommen, dass ein Tag kommen wird, erstens, an jenem Tage werdet ihr mich noch wie viel fragen? Nichts mehr fragen, ist dann alles klar. Ne? Dann können wir mal sagen, alles klar. Ne? Wunderbar. Da haben wir alles verstanden, alles. Ja. Und jetzt ist es für uns das Köstlichste, wenn wir schon in diesem Leben möglichst viel von diesem Reichtum ergreifen können und damit umgehen können. Sprüche. Wer spricht hier? Salomo, der Friedefürst. Da ist Salomo auch nur ein Schatten für Christus. Gibt es im Leben Salomos so gewisse dunkle Angelegenheiten? Gibt es das? Ha, ihr Lieben, das sind gerade die wunderbarsten, dicke Verständnisse auf die Herrlichkeit des Christus, was da einmal alles sein wird. Aber das darf ich heute Abend jetzt nicht ausbringen, was das heißt. Aber Sprüche Salomos, das heißt des Friedefürsten, der wahrhaftige Friedefürst ist Christus. Des Sohnes Davids ist Salomo der Sohn Davids. Jawohl, nach dem Fleisch, nicht? Gibt es noch einen Sohn Davids? Ja, das ist wieder der Herr Jesus, nicht? Das ist der Echte. Der König Israels, ist Salomo der König Israels? Jawohl, aber nur nach dem Fleisch und nach dem Geist ist schon wieder der Herr Jesus. Nicht? Was hat Salomo noch für einen anderen Namen bekommen? Nach seiner Geburt? Jedidia. Liebling Jehovas. Wer ist der Liebling des Herrn? Der Herr Jesus. Wer war der Weiseste unter allen Menschen nach dem Zeugnis der Schrift? Salomo. Ja. Gibt es noch einen, der ist mindestens so weise wie der Salomo? Ne? Ah ja, der Jesus Christus. Ne? Und wer war der Herrlichste unter allen Menschen? Salomo. Steht alles so geschrieben. Wer ist aber der Herrlichste unter allen Menschen? Wahrlich, Salomo in all seiner Herrlichkeit war nicht gekleidet wie eine der Blumen des Feldes. Herrlichkeit. Wahrlich, Salomo in all seiner Weisheit, sagt Jesus. Und Gott gab Salomo Weisheit und eine Weite des Herzens und sehr große Einsicht und eine Weite des Herzens wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Wer von uns hat eine Weite des Herzens wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist? Das heißt, Israel und alle Nationen umfassend sowieso, nicht? Und alle Geheimnisse Gottes. Wer von uns hat das? Ich mache auf, wenn ich als Halbmast, nicht? Aber etwas ist da. Nicht? Ja. Normal bei einem Gläubigen, der sich ausweisen will, als dass er wirklich etwas von Weisheit Gottes besitze, kann sich dadurch ausweisen, dass seine Umgebung etwas merkt von einer Weite des Herzens und nicht von einer scheuklappenmäßigen Gesetzlichkeit. So. Genau der Unterschied. Genau der Unterschied. Warum guckt die Schwester jetzt so traurig? Weil es so schön ist. Ja. Also bitte, hat unser Herr Freude, wenn wir uns freuen? Ist er fröhlich, wenn wir fröhlich sind? Ja, das Ja ist schon weniger laut. Jawohl. Und zwar wie? 5. Mose 28 nehmen wir zur Kenntnis. Vers so und so. Deshalb, Haus Israel, habe ich euch in die Hände eurer Feinde übergeben. Weil ihr mir, trotz des Überflusses, den ich euch gewährt habe, nicht mit Freude und fröhlichem Herzen gedient habt.
Bitte Kassette wenden.
Deshalb, Haus Israel, habe ich euch in die Hände eurer Feinde übergeben, weil ihr mir, trotz des Überflusses, den ich euch gewährt habe, nicht mit Freude und fröhlichem Herzen gedient habt, habe ich euch in die Hände eurer Feinde übergeben. Aha, nicht jetzt wegen eurer Halsstarrigkeit oder das etwas, ne? Oder eurer Sünde oder so etwas, nein? Weil ihr mir nicht mit Freude und fröhlichem Herzen gedient habt. Hat Gott einen fröhlichen Geber lieb? Ja, jetzt kann ich den Zehnten wieder abliefern oder nicht? Ja. 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 Also ich mache ja keine Propaganda für den Zehnten zu geben. Ja, nicht. Der Zehnte ist viel zu wenig. Also das ist gar nichts. Nein, alles. Alles steht dem Herrn zur Verfügung. Also. Um Weisheit und Unterweisung zu kennen, das heißt überhaupt einmal nur Kenntnis zu nehmen von diesen wunderbaren Dingen, ohne sie zu erkennen, die Zusammenhänge zu verstehen. Nur einmal wissen, das gibt's. Und so sieht die Sache aus. Noch nicht, was an Herrlichkeiten da drin verborgen liegt. Um Weisheit und Unterweisung zu kennen, um Worte des Verstands zu verstehen. Eigenartig, Jesus erklärt im Gleichnis, im ersten Gleichnis, etliches vom Saatgut des Sämanns fällt auf den Weg längs hin. Jesus erklärt in seiner Auslegung, das sind diejenigen, die das Wort Gottes hören, es fällt in ihr Herz, aber sie verstehen es nicht. Dann kommen die Vögel und picken es weg, das Saatgut. Dann habe ich mir erlaubt zu fragen, Herr, was können die dafür, dass sie es nicht verstehen? Darf man ihn so fragen? Na ja, das ist doch die nächste Frage. Unsere Bibel ist das Buch in der ganzen Weltliteratur, das dem Leser die meisten Fragen vorlegt, ganze Fragenkomplexe serviert, nicht? Für die der Leser keine Antworten hat. Das einzige Buch in der ganzen Weltliteratur. Ganze Probleme vor uns hinstellt, lebenswichtige Probleme, die niemand lösen kann. Und siehe da, das Wunderbare besteht nun darin, dass Gott dafür gesorgt hat, dass alle Fragen, die die Bibel selber aufwirft, nur wieder in der Bibel beantwortet werden. Und alle Probleme, die die Bibel aufwirft, werden im Worte Gottes selber wieder gelöst. Sonst nirgends. Wir sind daran, was können die dafür, dass sie es nicht verstehen? Antwort, sehr viel, wenn nicht alles. Herr Bruder Mulitz, wieso? Wie geht das zu? Frage ich immer, wie geht das zu? Ja. Jetzt nicht meine Weisheit, oder so das etwas, sondern nur wieder die Bibel als Antwort auf diese Frage. Und jetzt Sprüche des Salomos, kommt hier so ein Presseaufschlüssel. Die Antwort ist da. Böse Menschen verstehen das Recht nicht, sagt Salomo. Aha, jetzt haben wir gehört, böse Menschen. Was machen wir jetzt? Jetzt denken wir an alle anderen, nicht? Nicht? Aber wir sind doch jetzt gläubig, nicht so. Warum sind wir als Erstlinge auserwählt? Weil wir die Kategorie der schlechtesten Sorte sind in den Augen Gottes. Haben wir das schon gemerkt? Also ich weiß Bescheid in der Hinsicht. Zu wem neigt sich denn die Barmherzigkeit Gottes zuerst? Ist Jesus gekommen, um Gerechte zu rufen oder Sünder? Ist er gekommen, um Gesunde zu rufen oder Kranke? Aha. Also, böse Menschen, da waren wir die beste Sorte davon. Also ich. Verstehen das Recht nicht, jawohl. Jetzt kommt die zweite Hälfte vom Tresorschlüssel. Die aber den Herrn nur schon suchen, verstehen alles. Aha. Warum verstehen die das nicht? Das Wort, das in ihr Herz gesät ist. Der Heilige Geist, Gott durch den Heiligen Geist, der ihre aller Herzen schon längst erforscht und erkannt hatte, der hat festgestellt, die ganze Masse der Söhne Israels in den Tagen Jesus, die denken gar nicht daran, das Angesicht ihres Gottes auch nur zu suchen. Die mich von Herzen suchen, finden mich. Aha. Da kann ich etwas dafür, wenn ich das Angesicht Gottes nicht suche. Nachdem Gott in jedem Menschen die Ewigkeit in sein Herz gelegt hat. Dann heißt die göttliche Antwort unglaublich, eigenartig für unsere frommen Begriffe. Schlagen wir auf, ich glaube Römer 1 oder 2. Ja, ich wollte ein wenig in den Sprüchen Salomos bleiben, aber wir merken, das geht durch das ganze Wort hin und her. Nicht? Also Römer 2. Nur den einen Vers. Nachdem im Vers 5 gesagt ist, dass ein gerechtes Gericht, den Tag des Zorns, über die kommen wird, die in der Störrigkeit ihres Herzens sich selbst Zorn aufhäufen auf den Tag des Zorns. Wieder deren ihre Sache. Es kommt das Gegenstück, das Positive. 7. Denen, die mit Ausharren in gutem Werke Herrlichkeit und Ehre und Unverweslichkeit suchen. Wenn ich etwas suche, habe ich es dann. Nein. Wenn die Ehre suchen, ne, dann geben sie zu, ich bin ein unehrbarer Mensch. Ne. Wenn sie Herrlichkeit suchen, geben sie zu, ich bin ein elender Topf. Und wenn die Unverweslichkeit suchen, haben sie ja gesagt, ich bin ein Kind des Todes. Und da Gott die Ewigkeit in unsere Herzen gelegt hat, in jeden Menschen, hat er nicht nur die Möglichkeit, den unbekannten Gott zu suchen, sondern die Selbstverständlichkeit wäre das. Und was macht Gott mit denen? Da ist gar nicht die Rede jetzt, an den Herrn Jesus zu glauben oder weiß was, im Glauben neutestamentlicher Art des Evangeliums wahrzunehmen, sondern einfach, die mit Ausharren in guten Werken Ehre, Herrlichkeit und Unsterblichkeit suchen, denen gibt Gott ewiges Leben, steht so geschrieben. Hat jemand etwas dagegen, dass Gott so gütig ist, dass er so gerecht ist? Wirken wir. Und jetzt, wie geht das zu? Die aber den Herrn suchen von ganzem Herzen, verstehen alles. Die da, von denen hier die Rede ist, denen der Herr einfach deshalb ewiges Leben gibt, denn Gott weiß besser als wir alle und die selber, dass ein Mensch, der in diese Schöpfung, in diese Welt geboren wird, vorerst nur eines tun kann. Ihn suchen. Auf die Suche. Mehr nicht. Weil Gott die Voraussetzung des Verlangens, der Sehnsucht nach all dem in sein Herz gelegt hat. Und wer diese Stimme Gottes ablehnt, nicht? Das ist genau seine eigene Sache. Seine Sache. Wie geht das zu? Ein solcher Mensch, der hört ein Wort aus dem Munde Jesu, braucht nicht predigt zu sein, irgend. Ja. Das ist etwas. Ja. Der versteht das. Dann das, er beginnt in der Bibel zu lesen, so. Er versteht eines nach dem anderen gottgemäß wachstümlich. Bis wann? Bis er alles verstanden hat. So. Bis der Tag gekommen ist, wo er den Herrn nichts mehr fragen kann, weil alles völlig klar geworden ist. Die den Herrn suchen, verstehen alles. Und wer es ablehnt, den zu suchen, dem er alles verdankt, versteht nichts. Und da kann er Doktor, 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 Professor, Professor noch und noch sein. Ne? Versteht gar nichts. Gar nichts. Ärgert sich noch und verkündigt das Gegenteil. So. Aber noch 4 Minuten bis Bettverlauf. Ja. Noch 4 Minuten bis 8:30. Also ich halte mich auch hier so ungefähr an 8:30. Greifen wir noch 2, 3 Stellen heraus aus den Sprüchen, die uns jetzt richtigerweise zu Herzen reden können. Sprüche Salomos. Und zwar als Beispiel dafür,
dass da im Alten Testament es sich in überwältigender Weise bewahrheitet, wenn Jesus zu sagen wagt. Seid vorsichtig, wenn euch neuer Wein anvertraut wird, um den richtig zu behandeln. Dann sollt ihr was nicht machen. Den in geflickte oder alte Schläuche füllen, denn warum? Da ist Explosivkraft, Gärungskraft drin, nicht? Neuen Wein. Und fährt wie weiter? Wer aber vorher alten Wein genossen hat, der sagt, der alte ist noch besser, der ist noch milder. Das heißt, der neue Wein ist Neues Testament, der alte Wein ist Altes Testament. Seid ihr einverstanden, dass das Alte Testament punkto Evangelium der Liebe Gottes noch wunderbarer ist als das Neue? Aber gell, das ist das ganz Neue. Und so ist es. So ist es. Aber erst wann ist das so? Wenn wir lesen können, wie man lesen sollte. Lesen können sollte. Ja.
Was mache ich, wenn ich nicht so lesen kann, weil mir die falsche Übersetzung vorliegt? Zum Beispiel in der Wuppertaler jetzt. Das Wort, was Sie sagen, im Schatten, die Weisheit.
Ja.
Da steht dort, im Schatten ist, wer Weisheit hat.
Ja.
Also, ich beziehe mich auf den Gehalt, den Sie dargestellt haben.
Ja.
Dann werde ich hier völlig irregeleitet.
Ja, also nicht völlig, aber halt die Weiche ist nicht richtig gestellt. So, ne? Ja. Nun, einige Beispiele. Nehmen wir mal Sprüche 19. Sprüche 19, Vers 11. Die Einsicht eines Menschen macht ihn langmütig. Ist das eine gute Sache? Sehr. Wünschenswert. Erstrebenswert. Die Einsicht eines Menschen macht ihn langmütig. Das ist die erste Seite vom Tresorschlüssel. Die andere. Und sein Ruhm ist es, eines Menschen, der durch Einsicht Gottes langmütig geworden ist, dessen Ruhm besteht darin, Vergehung zu übersehen. Erstens, ich sage jetzt nichts, ich habe nur gelesen. Weiter, noch ein Augenblick. Kapitel 17, Vers 9. Wer Liebe sucht, auch schon wieder nur sucht, deckt die Übertretung zu. Wer aber eine Sache immer wieder anregt, entzweit Vertraute. Katastrophe. Kommt es gelegentlich vor? Von was ist denn hier die Rede? Von einer Sache. Hast du schon von der Sache gehört? Was, noch nicht? Das sage ich dir jetzt. Und dann gilt, die Worte des Ohrenbläsers sind wie Leckerbissen, sie dringen hinab in das Innerste des Leibes. Stimmt's? Beim anderen sitzt das tief verwurzelt schon da drin. Nicht? Und das macht er. Jetzt wird die Sache immer wieder, wie steht es hier so schön? Wer aber eine Sache immer wieder anregt, neu aufwärmt, nicht?
entzweit Vertraute. Lindigkeit der Zunge, Sprüche 15, Vers 4. Lindigkeit der Zunge ist ein Baum des Lebens, aber Verkehrtheit in ihr, also wenn ich jetzt so ein Ohrenbläser bin, Verkehrtheit in ihr ist eine Verwundung des Geistes, nicht nur der Seele. Eine Verwundung des Geistes. Dann kommt suche noch ein so schönes, wunderbares Wort. Aber Liebe deckt alle Übertretungen zu. Macht das unser Herr. Nicht nur das, sondern der Höhepunkt von den allen finden wir bei Paulus im sogenannten Hohen Lied der Liebe, 1. Korinther 13. Die Liebe Gottes ist gemeint. Gott, der die Liebe ist, rechnet das Böse überhaupt nicht zu. Die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Das bringen wir nicht fertig. Das bringt auch kein Engel fertig. Das Gesetz maximal. Maximal. Diese kristallklare Liebe Gottes, ohne Wechsel des Lichtes, Schatten, noch Schatten, rechnet das Böse nicht zu. Warum? Weil die Liebe Gottes schon vor Grundlegung der Welt das Lamm Gottes bereitgestellt hat und die ganze, den ganzen Schuldkomplex einer ganzen Schöpfung mit dem schon abgerechnet hat. Und uns, den Erstlingen der Gnade Gottes, hat er gegeben, an Christi Stadt, an die Menschen heranzutreten und sie um was zu bitten? Lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst euch versöhnen mit Gott. Warum? Es kommt das Gewaltige. Zweiter Zeuge für 1. Korinther 13. Die Liebe Gottes rechnet das Böse gar nicht zu. Ihnen allen ihre Übertretungen nicht zurechnen. Haben wir das mal schon gelesen? Gelesen, ja, aber nicht geglaubt. Haben wir jetzt einen Blick ins Herz Gottes? Gott hat es für gut gefunden, dass einmal Geschöpfe, heilige Engel und Menschen es für gut finden, Böses zuzurechnen. Die sagen nämlich, wo kämen wir hin, wenn Böses nicht zugerechnet würde? Ja? Und was sagt Gott? Meine Gedanken sind nicht eure frommen Gedanken. Und meine Wege sind nicht eure Wege, Haus Israel, ihr Gläubigen. Denn so viel die Himmel höher sind als die Erde, so viel höher sind meine Gedanken der Liebe und der Barmherzigkeit als eure hartherzigen Gedanken. Jetzt kommt das letzte Wort aus dem Alten Testament in den Sprüchen. Das passt jetzt ausgezeichnet, und zwar in Sprüche 22 von Vers 17 an. Sprüche 22, Vers 17. Neige dein Ohr. Übrigens, wer kann das so gut? Ich denke jetzt nicht an Menschen. Wir können unser Ohr ja nicht so oder so oder so neigen. Nicht? Aber wer kann das so gut? Das kann jeder Hund. Nicht? Besser als wir. Nicht? Ja, das haben wir verlernt. Das hat Adam viel besser gekonnt. Nicht? So. Neige dein Ohr und höre die Worte der Weisen. Höre. Gibt es Ohren, die können nicht hören? Gibt es solche? Und höre die Worte der Weisen und richte dein Herz auf mein Wissen. Aha. Erstens, neige dein Ohr. Aufmerksam. Aufpass. Zweitens, höre das Wort. Drittens, und nimm es in dein Herz auf. Drittens. Viertens, denn lieblich ist es, wenn du sie in deinem Innern bewahrst. Fünftens, mögen sie allzumal auf deinen Lippen Bestand haben. Also erst wann sollen wir darüber reden? Wenn wir unser Ohr geneigt haben, um Gottes Worte überhaupt hören zu können. Und wenn wir die Dinge dann in unser Herz aufgenommen haben und sie in unserem Herzen bewegen, bewahren, nicht? Und die Dinge zu unserem Eigentum, Besitz geworden sind, dann erst soll man wagen, etwas darüber weiterzugeben. Bitte vorher nicht. Vorher sind die Dinge entlehnte Dinge, und entlehnte Dinge darf man ja nicht verschenken. Nicht? Doch klar, weitergeben. Aber hier geht es weiter. Damit dein Vertrauen auf Jehova sei, jetzt wird es persönlich für uns alle, habe ich heute dich, ja dich belehrt. Kann die Schrift persönlich werden? Im Augenblick vollständig. Ne? Bitte, wer ist der Ich? Das ist der Herr Jesus. Das ist der Geist Gottes. Habe ich heute dich, ja dich belehrt? Habe ich dir nicht Vortreffliches aufgeschrieben an Ratschlägen und Erkenntnis, um dir kundzutun die Richtschnur der Worte der Wahrheit? Wunderbar, die Richtschnur der Worte der Wahrheit. Damit du denen, die dich senden, Worte zurückbringest, die Wahrheit sind. Ja, was heißt jetzt das? Das ist jetzt der Zweck der ganzen Aussagenreihe hier. Damit du denen, die dich senden, Worte zurückbringst, die Wahrheit sind. Ich konstruiere. Das ist auf Tonbändern schon vielleicht so viel mal vorhanden. So wichtig. Wenn wir nun Wort Gottes in uns tragen, als eigenen Besitz, und das lebendige Wort Gottes ist der Herr Jesus selber, so. Hat das den Zweck, damit du denen, die dich senden, Worte zurückbringst, welche Wahrheit sind? Jetzt, ich konstruiere. Ich nehme dann mal mich als Fall. Einer meiner Nachbarn hat gemerkt, da der Muhl, das will scheint so ein frommer Mann sein oder sowas. Jetzt wird der Muhl natürlich etwas unter die Lupe genommen, wie benimmt er sich und so weiter. Eines Tages kommt er zu mir. Und ich bin erstaunt. Der stellt mir Fragen. Und da merke ich, da kann ich nicht einfach draus losplappern, Antwort geben da wollen. Nicht? Dann merke ich, der weiß das nicht, aber ich weiß. Der will jetzt gar keine Antwort von mir auf seine brennenden Fragen. Sondern der hat gemerkt, dass ich einem Gott anhange, und an Jesus Christus glaube, hat er schon verstanden, was der will. Der will keine Antwort von mir. Für ihn ist der Gott, den ich kennen darf, ein unbekannter Gott, nicht wie es bei den Athenern der Fall war. Der will eine Antwort, wenn es einen Gott gibt und der Muhl den kennt, ein wenig, nicht? Dann möchte der eine Antwort von meinem Gott und nicht von mir. Dann bin ich sein Gesandter an den Gott, den er nicht kennt. Jetzt haben wir langsam verstanden, nicht? Jetzt erstens sagt Salomo, wer Antwort gibt, bevor er anhört, dem ist es Schimpf und Schande. Haben wir uns auch schon geleistet, nicht? Dann warte ich, höre den an, bis der aufhört zu reden. Kann das lange gehen? Und wenn der aufhört zu reden, dann sage ich noch nichts. Dann ziehe ich mich noch ganz zurück in die Gegenwart meines Herrn. Ich sage, Herr, hilf. Und dann war ich schon erstaunt, dass ich in einer unheimlichsten Situation, vor einer ganzen Versammlung, eine Antwort geben musste. Das war totenstill in dem Moment. Und die Antwort, die der Herr mir schenkte, war so kurz und so treffend. Ich darf jetzt das nicht im Einzelnen erzählen. So. Damit du denen, die dich senden, verstehen wir jetzt, zu unserem Gott, von dort her aus dem Allerheiligsten eine Antwort zurückbringst, der ist da draußen noch, ne? Die Wahrheit sind. Hat er dann eine Antwort? Aber, Halleluja, Amen.